Episode 108 Toyota Kata in der Schule. Kaizen to go. Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Professor May bei mir wieder im Podcastgespräch. Wir hatten schon mal eine interessante Unterhaltung. Er ist Professor an der Hochschule Ansbach und akademischer Direktor des CETPM. Hallo, Herr May.
Ja, grüß Sie, Herr Müller. Schönen guten Tag.
Freut mich, dass es wieder geklappt hat. Wir hatten uns beim letzten Mal über ein spannendes Thema unterhalten und dieses Mal, glaube ich, unter einem leicht anderen Blickwinkel, aber ähnlich spannend. Und zwar geht es um die Toyota Kata in der Schule. Jetzt ist vielleicht nicht unbedingt jeder der Zuhörer so ganz familiär mit der Toyota Kata. Deshalb zum Einstieg vielleicht von Ihnen noch ein zwei, drei Worte, Sätze zur Kata selber.
Ja. Also Toyota Kata oder man nennt auch die Verbesserungs- und Coaching Kata ist letzten Endes eine Serie von Mustern, die der Mike Rother entdeckt hat bei Toyota, wie im Prinzip Probleme angegangen werden und gelöst werden. Und letzten Endes geht es darum, eine wissenschaftliche Denk- und Handlungsweise bei Menschen zu etablieren.
Gut, ich denke, zu dem wissenschaftlich kommen wir nachher nochmal. Jetzt ist natürlich einerseits für uns, kann man sagen, Lean ist überall. Andererseits, glaube ich, liegt natürlich die Schule jetzt nicht unbedingt primär im Fokus. Wie ist aus Ihrer Sicht der Gedanke entstanden, die Kata in die Schule zu übertragen?
Ja, also ja, letzten Endes geht es bei der Toyota Kata darum, dass man ja, im Grunde die Menschen dazu bringt, dass sie ihre Hypothesen testen. Das heißt, dass sie Annahmen über Experimente verifizieren und darüber dann lernen. Also aus der Erwartung von dem, was passiert und dem, was tatsächlich passiert, entsteht dann der Lerneffekt. Und das ist was in der, ich sag mal, heutigen Businesswelt eher wenig verbreitet ist. Die meisten Menschen und insbesondere Führungskräfte tendieren dazu, schnell einfach mit Lösungen zu kommen, anstatt auch einfach mal zu sagen, ich weiß es nicht, lass es uns ausprobieren. Und das ist jetzt nicht so deutsche Managementkultur. Und Kinder hingegen sind da ganz anders. Die haben mehr diesen Wunsch, was auszuprobieren, gucken, was passiert, das ist denen noch mehr, ist ihnen noch von der Wiege mitgegeben worden. Und wir versuchen, dieses experimentelle, Denken zu fördern und zu festigen und gleichzeitig eine Struktur vorzugeben, an der sie sich entlanghangeln können, um diese Denkweise vielleicht noch effektiver zu machen.
Ja, und wenn lernen, wenn nicht wo, dann in der Schule eben.
Ja, genau. Und wie kommen wir am besten an junge Menschen heran? Letzten Endes in der Schule. Und so ist im Prinzip der Gedanke entstanden, weil wir gemerkt haben, auch je älter Menschen werden, umso schwieriger wird es, die festgefahrenen Bahnen zu verlassen, neue Verhaltensweisen sich anzueignen. Das ist einfach so, je länger bestimmte Verhaltensweisen eintrainiert sind, so stärker sind die neuronalen Bahnen im Gehirn ausgeprägt und umso schwieriger wird es auch, das zu verändern. Und so kam der Gedanke im Prinzip, jetzt mal ohne Wertung formbare Gehirne sozusagen noch von Anfang an ein bisschen in die Richtung zu lenken, dass sie eben eine wissenschaftliche Denkweise annehmen und damit dann auch in der Lage sind, vorher nicht denkbare Ergebnisse zu erzielen.
Und mir kommt gerade der Gedanke, vor allen Dingen eben bei Kindern was zu verstärken, was ich ja glaube, und da werden Sie mir wahrscheinlich auch zustimmen, was ihnen ja im Grunde aktiv ausgetrieben wird, nämlich dieses Mal was ausprobieren, von dem Sie eingangs auch gesprochen hatten.
Ja, natürlich, das ist durchaus ein Problem, dass dieses, ja, ich sag mal, kindliche Bedürfnis durch im wahrsten Sinne des Wortes begreifen, ausprobieren, mal schauen, was passiert, das wird häufig heute in der Schullaufbahn nicht gefördert. Es gibt zwar jetzt Ansätze dort auch eines Umdenkens, immer mehr in Richtung kompetenzorientiertes Lernen und auch das Experimentelle wieder mehr zu fördern. Das hat man, denke ich, auch in den zuständigen Stellen erkannt. Aber wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, da war nichts mit Experimentieren, außer vielleicht mal im Physik- und Biologieunterricht.
Ja, und das waren dann oft sehr stark angeleitete Versuche, wo ja im Grunde mindestens der Lehrer schon wusste, was dabei rauskommt.
Ja, ganz genau. Das Knallgasexperiment ist mir in guter Erinnerung geblieben.
Genau. Und das sind ja im Grunde die Dinge, aber da trage ich ja, ich sag mal, Eulen nach Athen, wenn ich da mit Ihnen als Wissenschaftler drüber rede, darf ich ja nicht wissen, was dabei rauskommt, wenn ich ein Experiment führe. Und vielleicht an der Stelle auch mal noch eine Vertiefung, damit auch die Zuhörer das so durchdringen und vielleicht nicht es vom Tisch wischen im Sinne von, ja, ich bin ja kein Wissenschaftler, ich bin halt im Geschäftsleben unterwegs. Vielleicht an der Stelle von Ihrer Seite noch ein paar Sätze. Was bedeutet denn dieses wissenschaftliche Arbeiten überhaupt?
Ja, also Vorsicht, also wissenschaftliches Arbeiten. Ich bin auch oft schon von Schulen eingeladen worden, die gesagt haben, ja, unsere Schüler müssen jetzt hier ihre Abschlussarbeit schreiben und tun sich mit wissenschaftlichem Arbeiten so schwer, da können sie doch uns bestimmt weiterhelfen. Aber es hat mit dem klassischen wissenschaftlichen Arbeiten nichts zu tun, sondern mit wissenschaftlicher Denk- und Handlungsweise verbinden wir ein strukturiertes Vorgehen nach PDCA, also den meisten Hörern wird das bekannt sein, also Plan, Do, Check, Act, was ja nichts anderes bedeutet, ich plane ein Experiment, ich führe es durch, ich schaue, was passiert und dann passe ich im Grunde mein Experiment an, wenn nicht das rausgekommen ist, was ich erwartet habe. Und das ist im Grunde die wissenschaftliche Denkweise, dass ich sage, ich gehe schrittweise vor in kleinen Schritten und hangle mich über Experimente letzten Endes immer weiter in Richtung eines Erkenntnisgewinn. Und das einzig Wissenschaftliche ist, dass, oder also im klassischen wissenschaftlichen Sinne ist, ich stelle eine Hypothese auf und überprüfe sie über ein Experiment und gucke, was dann passiert. Aber Verbesserungscharta ist universell anwendbar, also nicht nur für wissenschaftliche Fragestellungen, sondern im Grunde im Privatleben, um herausfordernde Ziele zu erreichen, zum Beispiel um Marathon zu laufen oder um im Prinzip das Privatleben zu verbessern oder ähnliches mehr. Also es ist wirklich, ich habe kürzlich einen Studenten gehabt, der hat damit seinen Schlaf optimiert, der konnte immer nur 6 Stunden schlafen und am Ende von so einem, ich sag mal, eine Reihe von Verbesserungszyklen hat er dann die gewünschten 8 Stunden geschlafen. Also man kann das sehr, sehr universell einsetzen, sogar zum Abnehmen gibt es schon erste gute Erfolge. Okay. Und vielleicht muss ich noch mal ganz kurz so den Grundgedanken der Verbesserungscharta darstellen. Ja. Also im Grunde ist das ein 4-schrittiges Muster, nämlich erstens, ich mache mir vor Augen, was ist die Richtung oder die Herausforderung, die ich in einem überschaubaren Zeitraum erreichen möchte. Dann schaue ich im nächsten Schritt, wo bin ich heute, also was ist mein Ist-Zustand? Und dann setze ich mir einen Zielzustand, das heißt, wo möchte ich im kurzfristigen Zeitraum, also beispielsweise 4 Wochen oder 2-3 Monate, wo möchte ich dann sein? Das ist mein Zielzustand. Und dann überlege ich mir, welche Hindernisse halten mich davon ab, von meinem jetzigen Ist-Zustand zum Zielzustand zu kommen. Und diese Hindernisse, die sich dann mir auftun, die versuche ich dann mit Experimenten zu beseitigen. Das heißt, Experiment für Experiment räume ich die Hindernisse aus dem Weg und nähere mich dann einem Zielzustand an. Und wenn ich diesen Zielzustand erreicht habe, bin ich ein ganzes Stück weiter in Richtung Nordstern, Vision, Richtung oder auch Herausforderung gekommen und dann definiere ich mir einen neuen Zielzustand. Also das ist so die grundlegende Denkweise und die versuchen wir eben jetzt nicht nur Erwachsenen beizubringen, sondern auch Kindern und Jugendlichen über diese Initiative Kata im Klassenzimmer.
Genau, das möchte ich jetzt noch ein bisschen vertiefen. Welche Aspekte auch der Verbesserung, wobei man jetzt ja wahrscheinlich in diesem Schulkontext nicht direkt von Verbesserung sprechen kann, sondern es ist ja im Grunde so eine Art Hebel, den ich da einsetze. Was adressiert die Kata also in der Schule?
Ja, im Grunde genau das Gleiche. Also ich versuche diese Verbesserungskata mit ihren vier Schritten den Schülern zu vermitteln. Nachdem wir das aber nicht direkt selber machen können und keinen Zugang zu den Schülern haben, machen wir sehr gerne Workshops mit Lehrern und machen mit denen dann das sogenannte Puzzlespiel. Das heißt, wir erklären ihnen mit einem Puzzle und entsprechenden begleitenden Dokumenten, wie sie den Kindern und Jugendlichen die Verbesserungskarte beibringen können. Und dort, also ganz kurz gefasst, da ist ein 15-teiliges Puzzle. Dieses Puzzle soll man im Team möglichst schnell zusammenlegen und man nimmt dann sozusagen die Herausforderung, ist das Puzzle in 15 Sekunden zu legen und dann macht man zwei Runden und schaut, wie schnell kann ich das selber legen hier in meinem Team und dann überlegt man sich den nächsten Zielzustand. Also wo möchte ich beispielsweise nach 5 Verbesserungsrunden sein und dann gehen die also erstmal wir mit den Lehrern und dann die Lehrer mit den Schülern durch diesen Verbesserungsprozess durchschauen. Also welche Zeit habe ich erreicht? Okay, was waren die Hindernisse? Warum hat es nicht so geklappt, wie wir gedacht haben? Und dann überlegt man sich im Prinzip neue Experimente, wie man das Puzzle vielleicht anders legen könnte, damit man die gewünschte Zeit erreicht. Also das ist so ganz grob, wie das Ganze funktioniert.
Ich vermute jetzt mal fast, und man muss ja im Grunde nur eine ganz einfache erste Milchmädchenrechnung machen, dass man die 15 Sekunden im ersten Schritt gar nicht hinkriegt. Und da glaube ich aber eben, soweit wie ich die Karte auch kenne, ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil wenn ich wüsste, wie es geht, wäre die ganze Übung ja fast sinnlos.
Ja, das ist ja genau der Punkt. Und also die 15 Sekunden sind schaffbar. Wir haben schon Teams gehabt, die es in knapp unter 15 Sekunden geschafft haben, aber nach langer Übung. Und das ist auch ein wichtiges Element, was letztendlich für die Kinder wichtig ist. Man muss ein herausforderndes Ziel nicht in einem Schritt erreichen, sondern man macht sich kleine Zwischenschritte und arbeitet sich langsam vor und hat dann auch schnell Erfolgserlebnisse, dass man sagt, ja, ich habe jetzt die 20 Sekunden geschafft und super und jetzt kann ich mir im Prinzip den nächsten Zielzustand setzen und so hangel ich mich Schritt für Schritt eben in Richtung dieser großen Herausforderung, das Puzzle in 15 Sekunden zu legen.
Ja. Was machen Sie da für Erfahrungen? Welche Resonanz bekommen Sie aus dem Schulumfeld?
Also das passt sehr, sehr gut die neuen Ansätze, die sich in den Lehrplänen wiederfinden, mehr, experimentelles Lernen zu fördern. Und dieses Puzzlespiel ist einfach erstmal eine schöne Teambuilding-Aktivität, weil man im Team gemeinsam versucht, ein Ziel zu lösen. Und das ist auf die Dauer einer Schulstunde ausgelegt. Also in 45 Minuten kann man dieses Spiel durchspielen. Und erstmal macht es den Lehrern und Lehrerinnen sehr viel Spaß und dann auch den Kindern. Und wir haben hier Schulen, die schon sehr lange damit arbeiten, also einige Jahre. Und dort ist das den Kindern sofort im Prinzip ein Begriff geworden. Und die denken heute und sagen immer wieder, oh, jetzt muss man erst überlegen, wo bin ich jetzt, ne, was ist mein Ist-Zustand? Und dann überlegen sie sich den nächsten Zielzustand. Und dann wissen sie, jetzt müssen wir experimentieren. Also so diese Denkweise ist dort schon bei den Kindern angekommen. Und das Interessante ist, auch Die Eltern werden über Elternabende über dieses Konzept informiert. Sie finden das auch gut. Und das Kollegium untereinander macht das auch. Also das ist auch zur Personalentwicklung letzten Endes geeignet. Und ja, so ist die Resonanz also sehr positiv. Und ich sag mal, Lehrerinnen und Lehrer freuen sich immer, wenn sie im Grunde ein ausgearbeitetes, funktionierendes Konzept bekommen. Und das ist, ja, ich sag mal, wir machen das ja ehrenamtlich. Das heißt, wir gehen in Lehrerinnen und Lehrer Veranstaltungen, also irgendwelche Lehrertage zu größeren Schulen und so und vermitteln dann im Prinzip hier das gerne einer größeren Anzahl von Lehrern und kam bis jetzt immer gut an. Mhm. Es machen natürlich nicht alle, weil man muss dafür Freiraum schaffen, man muss für sich selber das Gefühl haben, dass es funktioniert, dass man die Zeit hat, dass man es sinnvoll einsetzen kann. Aber die es dann ausprobieren in ihren Klassen, die berichten mir immer sehr begeistert davon.
Da will ich noch ein bisschen nachbohren, weil das ja im Grunde dann speziell, wenn es eben um den betrieblichen Kontext geht, da ist meine Erfahrung, es stehen nicht 100% der Menschen auf und sagen, tschakka, coole Sache, da sind wir dabei. Wenn Sie mal so Situationen hatten, wie sind Sie denn damit umgegangen? Dass es also Vorbehalte, Widerstände gibt?
Meinen Sie jetzt speziell in Schulen oder in der Industrie?
In Schulen, aber natürlich gerne auch, wenn Sie aus dem industriellen, betrieblichen Umfeld da Erfahrungen haben.
Ja, also selbstverständlich. Da gibt's natürlich viele unterschiedliche Reaktionsmöglichkeiten, wenn was Neues kommt. Ich habe dann schon öfters gehört, ja, das, was in der Industrie funktioniert, funktioniert bei uns noch lange nicht. Das war eine Aussage, die sich bei mir eingeprägt hat. Oder im Sinne von, was soll ich denn noch alles machen? Sowas kommt. Da bin ich auch ganz entspannt. Es ist ja was wir niemand aufzwingen wollen, sondern ich und der Mike, wir machen das aus der Überzeugung heraus, dass das der Gesellschaft einen Nutzen, einen Mehrwert bringt. Und solange sich genug Leute dafür interessieren und sagen, wow, cool, ich probiere das mal aus und gucken wir mal, was passiert und dann uns berichten, ja, die Kinder waren begeistert, hat ihnen Spaß gemacht und wir haben das gleich übertragen, wir machen jetzt im Prinzip unsere Lernkärtchen damit für unsere Lernwörter oder wir nutzen das jetzt im Heimat- und Sachkundeunterricht, um tolle Sachen zu bauen oder ähnliche Dinge, dann macht es einfach Spaß. Also ich muss ja niemand irgendwas aufzwingen, sondern wer sagt, boah, probiere ich mal aus, über den freue ich mich und wer sagt, nee, das passt nicht oder ich will das nicht, das ist mir doch relativ da bin ich ganz entspannt. Und in der Industrie ist, sage ich mal, das Konzept der Cutter, denke ich, deutlich verbreiteter als in Schulen. Ja. Und dort begegnet mir natürlich das Gleiche. Also so im Sinne von, was soll ich denn jetzt noch machen? Meine Mitarbeiter hier jetzt mit 5 Fragen malträtieren, wie schaut denn das aus? Was denken die denn von mir? Und so. Und auch da gilt, man muss es einfach mal ausprobieren und gucken, wie es sich anfühlt, ob es einem liegt, ob man sich vorstellen kann, damit zu arbeiten. Und dafür ist dieses Puzzlespiel eben gerade ganz toll. Also das Puzzlespiel, was wir auf der Webseite von Cutter im Klassenzimmer drauf haben, übrigens sind alle Unterlagen kostenlos downloadbar im Originalformat. Man kann das abändern, wie man das braucht und möchte. Und dieses Spiel kann man also auch dann wunderbar im Unternehmen, in Teams einsetzen und sagen, hier, lasst uns das mal ausprobieren, braucht mal eine Stunde Zeit und dann guckt ihr mal, ob die Cutter irgendwie für euch gut ist. Und wenn man so spielerisch rangeht, denke ich, kriegt man viel eher ein positives Feedback, als wenn man jetzt dann irgendwie dann Stunden Vortrag hält und sagt, das müsst ihr jetzt machen. Also gerade diese spielerische Herangehensweise kommt in den Unternehmen auch sehr gut an.
Ja, das möchte ich noch ein bisschen vertiefen. Ich meine, Sie machen da ja mit Sicherheit Erfahrungen eben in diesem Schulkontext, wo man vermutlich jetzt einfach mal durchaus auch den einen oder anderen Aspekt dann, also so auf einer Meta-Ebene, wieder zurück in den betrieblich-industriellen Kontext übertragen kann. Also was man gelernt hat, wie erreiche ich die Menschen? Sie haben es gerade schon ein bisschen angedeutet, das möchte ich nur ein bisschen vertiefen. Was lässt sich also aus der Schule dann wieder zurück in die Industrie übertragen, um sich dort wieder leichter zu tun?
Ein bisschen schwierige Frage, weil die, also was wir einfach durch das viele Spielen dieses Puzzles gemerkt haben, ist, dass die Menschen in der Industrie viel eher dazu neigen, sich zu herausfordernde Ziele zu setzen. Also ich habe viele Teams, die sagen, oh, 15 Sekunden, wir setzen uns gleich 14 Sekunden als Ziel. Was andere können, das können wir auch. Und damit fallen die dann regelmäßig auf die Nase. Und deswegen ist natürlich Aufgabe des Moderators, auch hier zu bremsen und zu sagen, nee Leute, es geht hier um kurzzyklische kleine Verbesserungen und setzt euch halt nicht so hohe Ziele, sondern setzt euch ein bisschen niedrigere Ziele, schon noch im Prinzip herausfordernd, aber nicht gleich irgendwie die 2,10 Meter aus dem Stand sozusagen überspringen, sondern sorgt auch dafür, dass ihr und euer Team Erfolgserlebnisse haben könnt. Und das ist sicherlich was dann großer Unterschied ist zwischen der Anwendung bei Schülern und in der Industrie. Und daraus haben wir dann gelernt, bremsen, nicht zu viel Ehrgeiz reinstecken. Und wir haben einfach aus den Erfahrungen mit den in den vielen Spielrunden das Spiel noch weiter verfeinert. Und aber so, dass ich jetzt sage, wir haben wie völlig neue Erkenntnisse gewonnen zur Verbesserungs- und Coaching-Charta, das würde ich jetzt nicht behaupten.
Mir kommt ja jetzt noch ein weiterer Gedanke. Sie haben es vorhin gesagt, dieser Teamaspekt, das ist ja keiner jetzt hier für sich alleine unterwegs, also im Sinne von, dass jeder kriegt sein eigenes Puzzle und darf dann mal machen. Wie wird das aufgenommen in den Unternehmen?
Ja, das ist natürlich klasse. Also wenn man gemeinsam als Team ein Ziel erreicht, das ist einfach, jedes Mal irgendwie schreit eine Gruppe Hurra und wow, und die Begeisterung kommt dann einfach hoch. Und wie gesagt, das ist eine wunderbare Teambuilding-Aktivität, auch dieses Spiel zu spielen und dann die gesetzten Ziele zu erreichen. Und das kommt sehr gut an. Also Teamarbeit macht praktisch allen Menschen Spaß, wenn man das Team gut aufsetzt. Natürlich durchlaufen die ganz normalen Phasen auch halt im Schnelldurchlauf. Ja, da gibt es Frust, man auf einmal dauert es länger als vorher. Da muss man halt auch mal durch ein Tal der Tränen durch und nochmal überlegen, machen wir die richtigen Dinge, um dann letzten Endes zum Schluss hoffentlich dann doch die erwünschte Zeit zu kriegen.
Jetzt haben Sie es vorhin, hatten Sie schon ein Beispiel genannt. Das will ich auch noch ein bisschen hinterfragen. Aufgrund dessen, was Sie auch sonst kennen, was für weitere Lebens- oder Gesellschaftsbereiche sehen Sie noch, wo man die Charta einsetzen kann?
Also die Charta ist universell. Das letzten Endes ist es ein bestimmtes Denkmuster, was einem hilft, beliebige, herausfordernde Ziele zu erreichen. Und ich kann jetzt im Prinzip nur aus meinen Erfahrungen sprechen, neben der Anwendung in Industriebetrieben, dort in der Produktion genauso wie in der Administration, beliebige administrative Aufgaben, Produktentwicklungsaufgaben, also hier auch wirklich quer durch alle betrieblichen Funktionsbereiche, geht es in den privaten Bereich rein. Und hier haben wir beispielsweise eben, wie gesagt, Optimierung von Schlaf, Gewicht, körperlicher Fitness gehabt. Dann hatten wir jemand, der hat mit der Charta seine Finanzen optimiert. Er hatte sich als Richtung bzw. als Herausforderung gesetzt, er möchte gern auf den Malediven leben. Ich habe seit 2 Jahren nichts mehr von ihm gehört. Ich vermute, er ist auf den Malediven. Also das ist wirklich universell anwendbar. Das ist ja im Grunde eine ganz einfache Denkstruktur, die aber sehr mächtig ist, weil sie halt immer wieder einem vor Augen führt, wo will ich denn eigentlich hin, wo bin ich jetzt, was steht mir im Weg, damit ich meinen nächsten Zielzustand erreichen kann, und jetzt muss ich an diesen Hindernissen arbeiten. Diese Denkweise ist ja in wirklich allen Lebensbereichen anwendbar. Und das ist das Schöne. Und wenn man das mal hat, man wird das auch nicht mehr los. Das ist so ähnlich wie die Verschwendungsbrille, ja, die die Lean-Leute haben, dass man ständig überall nur Verschwendung sieht. So ähnlich ist das auch mit dieser Kata-Denke. Man wird dieses Denkmuster, wenn man es mal drin hat, nicht mehr wirklich los und versucht diese ja, die Dinge, an denen man persönlich arbeitet, auch so zu lösen. Und das ist schon sehr, sehr mächtig, wie ich jetzt bei mir und auch bei vielen anderen Menschen gemerkt habe.
Ja, und mir kommt jetzt gerade der Gedanke, also mir geht es natürlich genauso. Und um es mal neutral auszudrücken, man macht sich nicht überall damit Freunde. Wenn man halt dann so den kritischen Blick auf irgendwas wirft und halt auch mal kritisch hinterfragt, muss das denn jetzt so sein? Da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass die Kata an der Stelle ja im Gegensatz zur Verschwendung ja ein sehr positiver Aspekt ist und man auf diesen Widerstand wahrscheinlich nicht stößt.
Nein, aber es ist, ich sag mal, es ist schon auch ein kultureller Wechsel, weil man, wenn man das im Kopf hat, man im Prinzip nach außen im ersten Moment vermeintlich vorhandenes Selbstbewusstsein abgibt. Weil als Führungskraft man ja häufig sagt, also pass auf, ich weiß, wie das geht, wir machen das so und du machst das und Maßnahmenplan und ähnliches mehr. Und wenn man den Kata-Gedanken im Kopf hat, dann sagt man viel häufiger, ich weiß es nicht. Lass es uns ausprobieren. Ja, machen wir ein kleines Experiment und dann schauen wir, was passiert und dann wissen wir, ob wir in die richtige Richtung laufen. Und wenn das nicht die richtige Richtung ist, dann machen wir was anderes. Und das ist eigentlich so das Mächtige auch, dass man in diesem, ich sag mal, sehr, sehr veränderlichen, sich sehr schnell veränderlichen Welt nicht erst ein riesiges Konzept macht, sondern in vielen kleinen Schritten immer weiter geht. Man weiß noch nicht genau, wie der Weg aussehen wird, aber man bewegt sich sozusagen Schritt für Schritt, schaut, wo man dann ist und orientiert sich wieder neu. Und das ist eigentlich so diese agile Verknüpfung. Also Agilität ist momentan ja gerade so der das Buzzword schlechthin. Das ist auch richtig. Ich brauche diese schnelle Veränderungsfähigkeit, ich brauche die schnelle Anpassungsfähigkeit. Aber keins der Konzepte, die wir bisher kennen, außer der Kata, bieten tatsächlich Übungsroutinen an, mit denen man das auch üben kann. Die sagen bloß, du musst in der Lage sein, dich schneller zu verändern. Du musst in der Lage sein, hier ja schnell irgendwie Anpassungen vorzunehmen. Aber wie das gehen soll, das sagt einem keiner. Und über die Trainingsroutinen, dann unterstützt noch durch die Coaching-Karte. Das heißt, eine Führungskraft, die einen durch die, mit den fünf Fragen durch die Verbesserungskarte führt, dadurch wird das, funktioniert das. Ja, und das ist sozusagen, da kommt die Digitalisierung, die daraus folgende Notwendigkeit für Agilität, trifft sich dann mit der Karte und wird dann im Prinzip ein ganz stimmiges Konzept.
Und ich glaube, als Führungskraft habe ich da die Chance, sagen wir mal, ein neues Selbstverständnis zu gewinnen. Eben das, was Sie angedeutet haben, gerade nicht mehr diese Verpflichtung, alles zu wissen und alles zu können, was ich ja im Grunde nicht kann.
Ja, kann ich ja heutzutage auch nicht mehr. Die Zeiten, wo ich als Führungskraft einen Wissensvorsprung hatte, die ist sowieso vorbei. Wissen ist heute über das Internet jederzeit überall verfügbar. Und ich darf mich deswegen gar nicht der Illusion hingeben, dass ich über einen Wissensvorsprung irgendwie Macht gegenüber meine Mitarbeitenden hätte. Die Zeiten sind vorbei.
Ja, ich denke, da bietet die Kata in der Schule eben eine Chance, auch sich selber eben zu verändern, nicht bloß bei den Schülern, sondern sich selbst als Führungskraft zu verändern. Ich kann jedem bloß nur sagen, wenn er vielleicht selber Führungskraft ist, wenn seinen Kindern sowas begegnet, hey, mitmachen.
Genau, und wenn es interessiert, es gibt eine Webseite, die heißt www.kata-im-klassenzimmer.de. Da sind die deutschen Unterlagen und das Original sozusagen von Mike Rotha findet sich unter www.kata2grow.com, wobei das 2 ist 2 geschrieben, also www.kata2grow.com. kata.com. Dort ist die Website vom Kata in the Classroom von Mike.
Ja, das werde ich auf jeden Fall in den Notizen zur Episode mit einbauen, mit verlinken. Herr May, ich danke Ihnen für das Gespräch. Waren spannende Aspekte dabei. Meine Kinder sind jetzt leider, muss ich an der Stelle sagen, schon aus der Schule raus. Sonst würde ich definitiv hier in die Schule meiner Kinder gehen und da mal sagen, machen wir mal sowas.
Ja, also wenn jemand Interesse hat, wie gesagt, wenn es eine bisschen größere Anzahl an Menschen ist, die oder an Lehrerinnen und Lehrern, die daran Interesse haben, kommen wir also auch sehr gerne, nicht nur ich, sondern viele andere Kata-Fans beschäftigen sich damit. Und insofern sind wir da gerne auch für Workshops in Schulen offen. Ich muss mich noch ganz kurz korrigieren. Die Website von Mike wird nicht mit 2, sondern mit TO geschrieben, okay. Also www.kata2grow.com. Das ist die englischsprachige Webseite.
Okay, danke. Gut, also danke für Ihre Zeit.
Ja, sehr gerne, Herr Müller, und dann vielleicht bis irgendwann mal wieder.
Genau. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Konstantin May zum Thema Kata in der Schule. Notizen und Links finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 108. Wenn Ihnen die Episode gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Ich bin Götz Müller und das war KSN2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem, was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.